Hoi und herzlich willkommen zum Wurzelgespräche Podcast. Dein Podcast, wo wir mit spannenden Menschen den Blick zu ihren Wurzeln richten. Ein Podcast, der verbindet, inspiriert und zum Nachdenken anregt. Mein Name ist Jacqueline Jackie Baumann und ich freue mich, vielfältige Lebenswege, tiefe Einblicke und prägende Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich freue mich sehr, heute sitze ich hier in Erlen. Von mir sitzen der Markus und der Tobias Neubauer von der Neubauer Biogärtnerei. Und darüber reden wir heute, über eure Familiengeschichte, über das Biogärtnern und alles, was da noch dazugehört. Danke vielmals, dass ich heute bei euch vorbeikommen heute und mit euch reden.
Herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Sehr gern, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr und starten würde ich gerade mit euch und euren Verbindungen zu den Wurzeln und fragen, was gibt euch im Leben tiefe Wurzeln oder wo fühlt ihr euch verwurzelt im Leben? Markus, würdest du gerade starten?
Gerne. Es ist eigentlich so, sind wir zwei oder drei Wurzelstränge. Mm. Das eine ist sicher die örtliche Verwurzelung, also mit dem Gelände, mit dem Haus, wo ich wirklich das Gefühl habe, da gehöre ich her, da bin ich verwachsen mit dem Boden. Mm. Dann aber auch mit den Menschen, mit der Familie, mit meiner Frau, den Nachbarn, den Kind, den Viecher, die rundherum sind, sechs Enten, sechs unsere langjährige Katze, die ich im Moment vermisse.
Oh nein!
das ist da. Und das Dritte, denke ich auch, es ist in dem Sinne auch existenziell der Betrieb mit der Gärtnerei, mit all den Angestellten, mit Kundinnen und Kunden, die wir rundherum haben. Also ich denke, das sind so die drei Wurzelstränge, wo ich das Gefühl habe, mal, das gibt mir Boden unter den Füßen, das gibt mir Heimat.
Hm. Ganz ein schönes Bild. Wie ist das bei dir, Tobias?
Ja, gell, ich bin natürlich geprägt von meinen Eltern und auch von dieser Haltung und darum sind die eigentlich sehr ähnlich. Also ich habe natürlich den Betrieb und die ideelle Haltung auch zum nachhaltigen Geschäften und zum nachhaltigen Pflanzen produzieren wirklich mit der Mutter mich quasi aufgesogen und meine Eltern haben uns das auch immer so glaubwürdig wirklich vorgelebt, auch im Privaten. Das ist nie einfach so ein Marketing-Tool gewesen, sondern das ist immer wirklich gelebtes Ideal gewesen und das ist natürlich dann von dort her auch für mich eine mega tiefe Wurzel da, also könnte ich nicht schöner beschreiben, wie er es gerade hat, örtlich. Der Doppelbach, der da um Gärtnerei fließt, alle die Bäume, die mir ans Herz gewachsen sind, da rundherum, wo ich zum Teil jetzt auch können schützen konnte, tatsächlich. Und ja, auch Menschen, aber auch das Ideal, eben das Bio, das ist tatsächlich auch eine Wurzel. Und was bei mir sicher auch noch erwähnenswert ist, was für mich wirklich auch eine Identität ist, ist der Glaube an Gott, wo für mich eine wichtige Wurzel ist, wo mir Halt gibt im Leben. Ja, und aber schlussendlich ja, glaube ich auch, das schönste Bild ist, mit sich und der Umwelt verwurzelt zu sein. Räumlich wie ideell, wie gedanklich. Ja, da gibt es halt.
Bei euch ist die Wurzelfrage natürlich auch noch recht neu liegend. Ich stelle die ja immer. Aber bei euch hat es natürlich noch mal ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil ihr habt ganz, 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 ganz viele Wurzeln um euch herum in der Gärtnerei. Und haben wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Bild oder einen anderen Bezug, wenn man von Wurzeln redet. Es ist ja so etwas, wo uns alle irgendwie, man hat ein Bild dazu, man fühlt sich verwurzelt. Es ist so etwas, wo auch gerade ein bisschen Gefühl aufkommt. Also wenn ich an Wurzeln denke, dann ist das nicht einfach nur ein Wort oder ein Bild, sondern es ist so mit Gefühl verbunden. Und du hast vorher erwähnt, dass das immer verkörpert worden ist, das Bio und das Nachhaltige. Markus, würdest du uns mal auf den Weg zurücknehmen? Vielleicht zuerst mal, wie ist die Gärtnerei überhaupt entstanden und wie war euren Weg denn gewesen, zu so einem frühen Zeitpunkt von über 30 Jahren, du hast gesagt 89, zu denen auch dem Weg zu Bio umzustellen?
Ja, also eigentlich fährt die Geschichte mit einer kolossalen Entwurzelung an. Mein Vater ist im Osten, also im jetzigen Tschechien, in Böhmen, aufgewachsen. Sie sind dann vertrieben worden, haben müssen ins russische Lager, haben müssen auf Deutschland, sind sie dann verfrachtet worden. Und er hat wirklich sich einen neuen Ort gesucht, ist mit einer alten DKW um 50 deutschen Mark in die Schweiz gekommen. Wow. Und hat da eigentlich den Grundstein gelegt für den Betrieb im 1968, weil er wieder hat wollen, Wurzeln schlagen. Und ich bin als 7-jähriger Bub auf Erlen gekommen. Der Vater hat 3 Anläufe müssen machen, bis er eine Gärtnerei wirklich gefunden hat, die er hat können übernehmen konnte.
Die hat es schon gegeben dort, also die ist schon da
also, gewesen. Er ist zuerst im Bühler in Appenzell, ist ihm eine Gärtnerei versprochen worden. Dann sind wir in der Engelburg gewesen. Auch dort ist ihm eine Gärtnerei versprochen worden. Es hätte es nicht sollen sein, es ist alles überbaut worden. Es ist eingezont worden und da in Erlen hat es dann geklappt. Aber es hat einiges gebraucht. Und für mich, ich habe mir überlegt, jetzt, das reicht wirklich weit zurück. Also so als Unterstufenschüler, als 2-Klässler, mag ich mich erinnern, das ist etwas ziemlich das Früheste, dass ich ein kleines Gärtchen dürfen anlegen. Ich mit diesen Früchtekistchen, mit denen so einen Gartenhag gemacht habe. Und Pfeil geschlagen habe und habe die aus Weide gemacht. Habe irgendwie so einen Meter Weidenstecken eingeschlagen. Und es war ein Zufall oder ein Glück gewesen. Die Weiden haben ausgeschlagen. Die sind wirklich weitergewachsen, wie halt Steckhölzer das machen. Aber für mich, der eigentlich nicht gewusst hat und nicht damit gerechnet hat, ist das eins von diesen Highlights gewesen. Mensch, du, die wachsen weiter.
Yeah.
Die Dinge, also das ist für mich schon fast so ein biblisches Erlebnis gewesen, wo ich gesehen habe, dass die ausschlagen, oder? Das mag ich mich gut erinnern. Nachher ist es für mich eigentlich immer klar gewesen, ich will auch Gärtner werden, schon die ganze Schulzeit. Bin dann aber weit durch die Welt durchgereist, bin in Afrika gewesen, bin in Südamerika gewesen und habe gesehen, was alles auch kaputt gemacht wird, was zerstört wird, wie unsorgfältig, wie manchmal wirklich auch brutal geschafft wird. Und ich habe gesagt, nein, wenn ich wirklich selber anfange, dann nur, wenn ich das auf Bio umstellen kann, wenn ich eigentlich die beiden Sachen, das Verdienst, wenn ich die Arbeit und das Ideal kann kombinieren kann, wenn ich das miteinander unter einen Hut bringe, dann ist es mir der Wert, so viel Zeit eigentlich zu investieren. Ich habe gewusst von meinen Eltern, wenn du eine Gärtnerei hast, dann ist das ein 7-Tage-Job. Das geht rund ums Jahr, so ähnlich wie auf einem Bauernhof auch. Und habe gefunden, ja, wenn ich das nicht kann, wenn das nicht möglich ist, Ideal und Arbeit zu verbinden, dann ist es nicht mein Weg. Und das Zweite, was ich eben auch mir ganz wichtig war, ist, ich wollte Arbeitsraum und Lebensraum können deckungsgleich machen. Ich wollte eigentlich einen Raum haben, der unsere Kinder genauso können spielen und drauf rumkraseln unter den Tisch mit ihren Strassen und Bahnen, ohne Angst zu müssen haben, auch jetzt dürfen wir nicht ins Gewächshaus, jetzt hat es gerade irgendein Pestizid oder ein Nematophos, wo man und die Sachen, da habe ich gefunden, nein, das muss Arbeitsraum und Lebensraum muss sich decken, das, weil ich gewusst habe, dass es ja eigentlich auch meine Lebenszeit. Also weil ich auch in dem Lebensraum irgendwie mich bewege, dass es mir wohl ist. Und das ist eigentlich so der Handlungsstrang gewesen, den ich mir gesteckt habe oder so, das Feld abgesteckt habe. In dem Rahmen möchte ich mich bewegen.
Ich muss doch kurz einhaken, weil du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die so wertvoll sind. Muss man sich jetzt auch mal irgendwie mal nochmal zu Gemüte führen, weil es ist so, wie gestaltet man sich quasi da, wo man leben will, wie lebt man da wirklich aus dem Herzen und wie du gesagt hast, wo gibt man seine Zeit an, das Wertvollste, was man hat, wie kann man da, wo man privat will, auch mit den Beruf oder Berufung verbinden. Das sind ja so viele Aspekte und ich finde so Natur, also sobald man mit der Natur ja wirkt, ist das ja, wenn man das Ideal hat, dann muss man das ja irgendwo dann auch einfliessen lassen, weil sonst kann man es wie auch nicht mehr authentisch leben. Du kannst ja nicht privat sagen, ich habe das Ideal und setze das höchstens. Und quasi im Arbeitsleben wirft man das über den Haufen, wird vielleicht viel gemacht, aber es ist dann eben, man zerreißt sich ja dann auch so ein bisschen, oder? Man muss ja dann irgendwo einen Fokus finden. Und da finde ich jetzt so bemerkenswert, wie du das dann schon so gemerkt hast, du willst das eigentlich so gestalten. Und tut sich ja dann auch mit dem, was Tobias am Anfang gesagt hat, wieder so verbinden. Es ist immer gelebt worden und nicht einfach nur, man drückt sich irgendwo Bio drauf und dann sieht das gut aus. Zu dieser Zeit sowieso noch nicht, das ist vielleicht heute manchmal so, aber das ist ja nicht Ideal, das gelebt worden ist. Vielleicht zum Dachwort den Link machen. Wie hast du deine Kindheit erlebt in dieser Gärtnerei?
Ja, also wirklich als sehr, sehr schön. Und da war auch etwas, wo immer auch ein Thema war, ist eben so die Freude an dem, was gemacht wird. Ich glaube, etwa eine Nachfolgelösung würde sich innerhalb der Familie finden, wenn mehr die Freude spürbar wäre an dem, was die Eltern machen. Und da ist etwas, das habe ich gespürt. Und vor allem auch bei meinem Grossvater, der ja im Betrieb weitergeholfen hat. Und es ist so eine lustige Geschichte, wiederholt sich wirklich. Als ich Kind war, hat mein Vater, der Markus, sehr intensiv natürlich gearbeitet. Und wir sind schon immer auch mit ein Teil in diesem Betrieb. Wir sind da eben, wie er vorhin gesagt hat, unter dem Tisch am Spielen gewesen, unter dem, also dem Rolltisch, wo die Pflanzen draufstehen. Aber er hat natürlich auch nicht unendlich viel Zeit für uns. Und der Franz, mein Grossvater, er hat wirklich auch Zeit und Muße gehabt, um mit mir auf diesen Rabatten mir zu erklären, wie er da sitzt und was die Blümchen für eine Geschichte haben. Und ja, hat mir die Freude am Gärtner weitergegeben. Und der Markus macht das jetzt auch mit unseren Kindern, ja, also wo schön. Inzwischen die vierte Generation ja unterwegs ist in dem Betrieb mit dem Elia und der Anuk. Und es ist wieder so, dass ich sehr viel mehr unter Strom bin und nicht gleich viel Musse habe. Und der Markus wiederum hat jetzt die. Und ich glaube, für alle, die in diesem Betrieb haben dürfen gross werden, also ist es einfach ein Mega-Segen. Und da gehören auch die Mitarbeiter dazu, ich möchte auch ausdrücklich sagen, wo immer wie auch ein Teil gsi sind von dem Umfeld und so Vertrauenspersonen gsi. Ist das zum Beispiel so etwas Schönes gsi als Kind? Es hat es nie gegeben, dass ich aus der Schule heimgekommen bin und es war niemand dumm gsi. Es war immer jemand da gsi. Vielleicht nicht immer die Eltern, aber dann sind es Mitarbeiter gsi, oder Großeltern oder was auch immer. Ich glaube, das gibt eben auch Wurzeln, das gibt auch so einen Halt, den ich mir vorstelle, wo, ja, wo viele Kinder heute oder vielleicht nicht mehr so haben oder nie gehabt haben. Und ja, darum, um deine Frage zu beantworten, mega schön. Mega schöne Zeit als Kind in diesem Betrieb. Ja. Mm.
Wie ist denn die erste Generationenübergabe denn so gelaufen? Oder wie war das, wo du denn quasi von deinen Eltern oder von deinem Vater den Betrieb hast dürfen übernehmen?
Es gibt so ein paar Situationen, da ist der Vater gekommen und hat gesagt, du, jetzt hat mir gerade ein Kollege auf die Schulter geklopft. Und hat gesagt, Franz, es ist ja schon ein Jammer. Jetzt hast du einen Junior, der die Gärtnerausbildung alles abgeschlossen hat, will gärtnern, will den Betrieb übernehmen und jetzt verdummt er alles. Ja, und ich habe gleich staunen. Mein Vater war absolut loyal zu mir. Der hat das akzeptiert. Er hat gefunden, dann soll er halt das Bio machen. Mhm. Er war selber nie der, der jetzt. Er hat zum Beispiel immer von Kultivieren geredet. Man tut Pflanzen kultivieren, man tut nicht produzieren. Mm. Das ist so kleine Nuancen, oder? Mm-hmm. Er hat sich eben als Kultivateur erlebt und nicht als Produzent.
Mega schön, ja.
Und, aber es sind harte Zeiten gewesen, in dem Sinn, auch ein bisschen blauäugig. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass wir den Betrieb nur 5 Jahre pachten. Mhm. Im Hinblick, dass das Ganze auch in die Hose gehen könnte, im Hinblick, dass das in einen Konkurs laufen könnte, dass dann das Land und die Liegenschaft nicht in den Konkurs hineinkommt, hat er gesagt, komm, wir tun dir die 5 Jahre verpachten. Und nach 3 Jahren, das sage ich immer wieder auch, wir hätten den Betrieb gerade aufgegeben. Nach 3 Jahren, wir haben kein Geld mehr gehabt, wir haben kaum mehr Kunden gehabt, wir haben eigentlich auch keine Nerven mehr gehabt. Das war wirklich schwierig gewesen. Und wir haben dann gefunden, du, die 5 Jahre Pacht, die tun wir bis zum Schluss fertig.
Die geben wir uns, oder? Ja.
Und das war gut gewesen. Nach 5 Jahren haben wir eigentlich die Talsohle durchschritten und haben eben erste Wurzeln in dem neuen System gefasst. Auch dank dem Umfeld, das wir hatten, dank dem, dass wir innerhalb von der Region Leute getroffen haben, weißt, die das mitgetragen haben. Und aber es ist schon für meine Frau, für Madeleine, hat gelitten. Wir haben ein paar Mal wirklich Existenzängste gehabt. Also das ist wirklich spitz auf Knopf gewesen. Ich weiss, die Kinder haben immer, Guillaume, wir haben immer die alten Autos angetragen. Wir haben nie ein neues Vermögen. Oder? Und mein Vater hat uns da aber schon vorgelebt. Der hätte sorglos können sein, wenn er in die Ferien, wenn wir in die Ferien gegangen sind. Es ist ein Erlebnis, da sind wir mit dem Auto das erste Mal ans Meer, sind über den Brenner und wir haben wirklich kein Geld mehr gehabt. Er hat einfach gesagt, hey, das Geld, er hoffe, dass jetzt das Benzin noch lange. Und wo wir da zu Österreich über der Grenze sind, hat er gesagt, au, jetzt sind wir fast zu Hause, ich habe noch 10 Franken. Komm, wir gehen im Alter rein und gehen ein Glas essen.
Oh, krass.
Ja,
also auch so, also ein Urvertrauen, ja. Oder? Also so treut sie und nicht in der Angst rein sein. Es können nicht lange, sondern dann auch noch sagen, hey gut, wir gönnen uns jetzt etwas mit dem Geld.
Das ist ein mega gutes Stichwort. Da habe ich auch immer gespürt. Und da ist etwas, also ich bewundere auch extrem den Mut, den meine Eltern hatten. Und ich bewundere auch die Loyalität von meiner Mutter, die ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat als der Neubauerschlag, sage ich mal. Und dass sie da immer loyal war und da mitgemacht hat.
Wow.
Und ja, gell, wir als Kind haben das nicht so extrem empfunden oder mitbekommen, dass das so spitz auf Knopf ist, wie er es jetzt beschreibt. Da haben wir als Kind nicht gespürt, dass da zeitweise eng war. Klar, eben, da, was er gesagt hat, mit, wir haben nie neu, wir haben auch selten neue Kleider gehabt oder so. Aber ich glaube, das ist auch heute noch so, ich glaube, da würde der wenigste Kind fehlen. Da, was zählt, ist, die emotionale Stabilität, Bindung zu den Eltern, dass sich die Eltern Zeit nehmen. Und das haben wir immer gehabt. Und ich glaube, das ist der wahre Reichtum als Kind nachher. Und das Urvertrauen, da glaube ich, das haben wir auch, oder zumindest, ich kann nur für mich reden, meine Schwestern müssen das selber beantworten, aber ich für mich, ich habe das Urvertrauen, habe ich auch das Gefühl, über die Generationen vom Franz her auch mitbekommen. Und ich hoffe natürlich, und das würde man es wünschen, dass unsere Kinder das zukünftig auch so würden beantworten, dass ich auch glaube, dass in dem Urvertrauen, wo er jetzt, und der Sorglosigkeit, die er da anspricht, dass da eben auch so Entscheidungen möglich sind, wie das jetzt in seinem Fall die Umstellung auf Bio, oder wir haben vor ein paar Jahren die ganze Heizung umgestellt. Das war jetzt eine Entscheidung unter meiner Zeit, wo eigentlich, wo wir da angegangen sind, das Projekt, quasi CO2-neutral zu heizen, den Betrieb, wo alle Rechnungen oder Kalkulationen darauf hingedeutet haben, dass das uns einfach um Welten teurer kommt und sich dann nicht rechnet. Und, aber auch da wirklich aus ideellen Gründen gesagt, und wir machen das trotzdem. Wir machen das, und ich glaube eben, das Urvertrauen, das gibt einem dann eben die Freiheit. Und sagen, ja, es ist vielleicht auf einem Blatt Papier nicht unbedingt rentabler, aber wir glauben einfach, dass das Richtige ist. Und da finde ich ja spannend, wenn wir jetzt da noch Revue passieren lassen, die Zeit von Markus. Er hat die Entscheidung aus ideellen Gründen getroffen, nicht aus wirtschaftlichen. Ich finde, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und ist aber wirtschaftlich gesehen, auf lange Frist, absolut richtig gewesen. Also ich behaupte, der Betrieb gäbe es heute nicht mehr, oder er wäre niemals in der Position, wo er jetzt ist, wenn der Markus nicht so früh den Mut hat für die Entscheidung. Und ich profitiere natürlich von dem, heute auch als sein Nachfolger. Und ist auch, wenn wir wieder auf die Heizung zurückkommen, so spannend, da ist gefallen die Entscheidung im 21. nach dem ganz kalten Winter. Also für heutige Verhältnisse war es hier nochmal ein kalter Winter gewesen. Und ich habe gemerkt und habe ausgerechnet, dass da, wo wir Erdgas verbrennen in diesen Gewächshäusern, innerhalb von 2 Wochen, also Mitte Januar, hat Familie Neubauer ihr CO2-Budget nach Pariser Klimaabkommen verbrennt. Und den Rest des Jahres zahlen wir auch ein in die Klimaerwärmung. So, und da habe ich einfach gefunden, das kann nicht unser Anspruch sein, das kann nicht sein, dass wir, das ist uns wirklich ein Anliegen, dass wir da dem Planet Sorge tragen. Und da haben gesagt, also da muss jetzt geändert werden. Jetzt müssen wir da eine nachhaltige Lösung für die Heizerei finden. Und dann haben wir das gebaut, und in dem Winter, wo wir die neue Heizung ans Netz gebracht haben, ist die Energiekrise ausgebrochen mit dem Ukraine-Krieg. Hey, und der Erdgas ist ab durchs Dach. Der Preis. Und wir sind da aber schon auf Holzschnitzel dann gewesen.
Ja, ein Schnitzel.
Ey, und jetzt, weißt du, da habe ich auch gesagt, und alle die Berechnungen, die wir prophezeit haben, dass die Heizerei sich nicht rechnet, sind alle Makulatur gewesen. Und darum denke ich manchmal, es ist auch als Geschäftsführer auch wirtschaftlich interessant, wenn man sich von gewissen Idealen leiten lässt. Ich glaube, es ist nicht quasi zwingend notwendig, um den Planeten abzufracken, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Ja, und es ist ein gemeinsames, wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen angetönt, so das Wirken mit der Natur. Und eben nicht Produktion, sondern Kultivierung. Aber es sind manchmal noch schon so die Grundhaltungen, die ja dann dafür sprechen, dass man, wenn man eben mit der Natur geht, dann hat man vielleicht die Natur auch, die einmal unterstützt, jetzt so sinnbildlich gesagt, weil man spürt, man geht mit und nicht gegen oder reisst etwas mit. Und das ist ja zu dieser Zeit, wenn man so denkt, als Biopionier, wo man ja wirklich, also eben heute ist es mehr immer noch im Verhältnis in gewissen Bereichen eigentlich zu wenig, aber wenn man jetzt so weit zurückdenkt, würdest du noch mal sagen, wie ist eure Bio-Zertifizierungsnummer? Welche haben wir da?
Wir haben Nummer 389.
Wow. Also das ist so, wenn man sich das so vorstellt. Ich weiß nicht, wie viel das mittlerweile gibt, aber das ist natürlich...
Mehrere Tausend, ja.
Also ja, es ist ganz im Verhältnis.
6000 und irgendetwas.
Okay, ja. Also so wirklich ganz vorne dabei. Wie ist das gewesen, zu dieser Zeit, zu einem Bio-Pionier zu sein? Also da ist man ja wahrscheinlich noch viel mehr quert und so ein bisschen Idealist. Oder man war wahrscheinlich so in einer Gruppe drin, die ganz anders wahrgenommen worden ist von außen, oder?
Im Vorgespräch hast du etwas gesagt, was mich daran erinnert, weißt du? Den Mut, auch sich zu exponieren. Zu wissen, hey, mache ich den Schritt. Und das ist es da auch gewesen. Ich habe sicher mir ein halbes Jahr lang überlegt und hin und her gewährleistet. Und lustig war es, da war BioSwiss Geschäftsstelle noch in Sulge gewesen, beim Rainer Bechi.
Wirklich? Okay, das habe ich auch nicht gewusst.
In der alten Post.
Wow.
Hat er da, da ist ja gerade so... Der Zusammenschluss hat hier gerade stattgefunden in dem Vorfeld. Und das hat wirklich ein bisschen Mut gebraucht, auch weil ich selber eigentlich eher ein Schüchterner war. Ich bin nicht mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen durch die Schulzeit durchgekommen. Und als ich es aber dann entschieden hatte, war es für mich klar gewesen. Da habe ich nicht mehr gezweifelt. Bis dort bei dem Winter, nach dem, das war dann 92 gewesen, nach 3 Jahren, da sind wir ziemlich so eben in die Krisen hineingelaufen. Also schon ein bisschen müde. Auch schlechte Qualität gehabt. Wir haben alles noch sterilisiert. Das war für uns so ein match entscheidender Entscheid gewesen, dass ich irgendwann dann, an der ZHW in Wädenswil gehört habe, du, da mit dem Sterilisieren von der Erde, das war gang und gäbe gewesen, dass man anzuchten, aussaaten, die Erde sterilisiert hat mit einem Sterilo, dass da eigentlich Mumpitz ist, dass da ein Trugschluss ist, dass man damit gesündere Pflanzen hat und dann der Entscheid, den Sterilo in die Ecke zu stellen und dem Kompost das Vertrauen zu schenken und zu sagen, komm, wir probieren es ohne die Erde zu sterilisieren. So als, das ist dann auch nochmal so ein bisschen mit ungeheuer viel Erwartung und Spannung. Geht das wirklich? Und das ist für uns ein von diesen Schritten gewesen, wo dann nachher das Zeug wirklich angefangen hat funktionieren, wo es angefangen hat durch und ich mal gemerkt habe, hey, die Aussaaten, wir haben wirklich das Kippen nicht mehr einfach um, oder? Das ist so die gefürchtete Krankheit, dass Aussaaten einfach zusammenbrechen. Und in dieser sterilen Erde ist es so ein Zufall. Die Pilze, die dann zuerst den Raum besiedeln, die machen sich schlagartig breit. Und wenn das Terrain, wenn die Erde schon belebt ist, besiedelt ist von diesen Pilzen, dann haben auch schaderregende pathogene Pilze eigentlich kaum Chance, sich wirklich breit zu machen. Und ja, das sind dann so peu à peu haben wir wirklich gemerkt, mal, das tut, wir können den Kompostplatz, da war gerade die Phase, Kompostplätze sind entstanden, haben das von der Gemeinde übernehmen können, haben unsere eigene Erde können professionalisieren. Ja, das sind so wichtige Schritte gewesen, es möglich gemacht haben. Und was auch war, ist, wir sind in eine gute Zeit hineingekommen. Also das Ideal von Bio ist zumal populär geworden. Die Bio-Bewegung hat sich etabliert. Es ist, wir haben ein gross, also was sage ich, vielleicht die Hälfte der Kunden, die meine Vater hatte, verloren. Haben aber nachher aus einem grösseren Umfeld Kunden gewonnen, die explizit gekommen sind, weil sie da in dieser Bioqualität wollen.
Und das finde ich extrem bemerkenswert. Ich war vor ein paar Jahren im Allgäu an einer Weiterbildung, Naturheilkunde, Ethnobotanik. Und dann hat es dort aus der ganzen Schweiz, Österreich, Deutschland Leute gehabt. Und dann haben die mich gefragt, woher das ich bin. Und dann habe ich gesagt, ja, Langrickenbach ist ein bisschen oberhalb vom Bodensee. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen weitergegangen. Ja, also Erle, Neubauer, Biogärtnerei. Und dann habe ich gedacht, das ist schon sehr erstaunlich. Für mich ist es ja extrem nahe. Also es ist ja sehr privilegiert, dass ich euch so um die Ecke habe mit euren Pflanzen. Also wirklich, ich kann ins Auto hocken und bin 7 Minuten bei euch. Aber da hat es wirklich Leute gehabt, die gesagt haben, ja, wir kommen zweimal im Jahr, machen wir den Ausflug zu euch da hin, weil es ist eine von der etabliertesten Biogärtnereien in der Schweiz und eben auch zum Teil, also hinten auch die Deutschen haben dann gesagt, ja, sie kennen euch. Da habe ich dann schon so, und ich denke, ja, also lässig, da kommt man ja normalerweise nicht so mit über, wenn man jetzt nicht so jemanden trifft. Eben für uns ist es normal, weil ihr seid nahe, aber dass da eigentlich ja in der ganzen Schweiz Menschen hat, die dann zu euch hinfahren, habe ich dann schon noch lässig gefunden und habe gedacht, ja, cool, dass du das so hörst.
Das ist mega schön und eben, ich glaube, das ist wirklich Belohnung für die Glaubwürdigkeit.
Ja.
Oder ich glaube, wir sind uns einig, die ganze Bio-Knospe ist auch darum eigentlich so stark geworden, weil sie immer glaubwürdig gewesen ist. Von Menschen wie meinem Vater, eben von diesen frühen Pionieren, wo es eben gelebtes Ideal war, wo es eben nicht ein rein wirtschaftlicher Entscheid war, sondern es ist ein ideeller Entscheid gewesen. Und da hat ja das auch glaubwürdig gemacht. Und ich würde sagen, das ist eines der ganz grossen Verdienste von meinen Eltern, wo ich so antreten, den Betrieb, dass wo Neubauer draufsteht, Bio drin ist. Also, dass da jedem klar ist, dass wir Gras grün ticken. Und ja, und dass da wirklich für uns, dass wir das mit jeder Möglichkeit probieren. Auch eben, ich sage auch immer, auch wir haben unsere Ambivalenzen. Ich glaube, als Geschäftsführer ist man nicht ganz frei, auch von Widersprüchen, auch Bio-Szene. Also ein Beispiel ist der Kompostplatz, den Markus vorher angesprochen hat, und die eigene Erde, die wir produzieren. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, bedingt aber auch, dass wir dort auch laufen haben müssen, ausbauen. Oder dürfen ausbauen. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade anfangs 2024 haben wir wieder 1200 Quadratmeter Fläche, die vorher Wiese war, teeret. So, und da habe ich natürlich auch die beiden Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite habe ich keine Freude an zusätzlicher Versiegelung. Und auf der anderen Seite gibt es wirtschaftlich notwendige Investitionen, wo ja, der Schritt hat jetzt Biodiversität eher nicht gefördert. Auf unserem Areal. Und dann versuchen wir einfach dafür, an anderen Orten haben wir zum Beispiel diesen alten Entwässerungsgraben, so einen landwirtschaftlichen Entwässerungsgraben, der 40 cm tief und 40 cm breit war, haben wir aufgemacht zu einem 7 Meter breiten Wechselfürchten Perlenschnürli, sage ich mal, wo wirklich wir, über 1000 Quadratmeter eigentlich der Natur gewidmet haben. Und ja, versuchen da auch, wo es uns möglich ist, dann auch wieder Lebensraum zu schaffen auf dem Gelände. Aber mir ist dann noch wichtig, auch weil wir wirklich nicht möchtet auf die Schiene kommen und sagen, ja, beim Bio ist alles perfekt. Da ist es einfach nicht. Ich glaube, das muss es auch nicht. Eben, ich glaube, es geht um eine Haltung. Und wenn ich wirklich finde, die Leute dürfen von den Bioproduzenten erwarten und sollten können erwarten, dass die Haltung hinter dem Schaffen und hinter dem Kultivieren, dass die authentisch ist.
Eben wichtig, das Thema Authentizität ist eben, wir haben es vorher schon mal so ein bisschen angesprochen, muss das ein Stück weit leben, wie man es wirklich aus dem Herz macht, sage ich jetzt einmal. Und wie du sagst, das bedeutet ja nicht, dass es perfekt ist. Und es ist immer eine Balancefrage, weil es muss wirtschaftlich sein, wenn man einen Betrieb hat. Weil ich sage immer, was man manchmal vergisst, ist, den Menschen in die Natur auch wieder zu integrieren. Mhm. Also, dass man wie Mitarbeitende, man selber und sein eigenes Leben, den Rückfluss auch von der Energie, von der finanziellen Seite, wo auch ein Energiekanal in dem Sinn ist oder wo auch wichtig ist. Und damit ihr könnt weiterhin mit der Natur wirken, braucht es den Kanal auch. Und da darf man sich auch immer wieder vor Augen führen, wie geht man mit sich als Mensch um, wie geht man mit den Mitarbeitenden um. Wenn man dann dort aufhört, wenn es dann sehr nachhaltig tönt gegen aussen, ja, ist es dann auch nicht zent denkt und gelebt. Und das ist so ein bisschen das, wo, wenn ich finde, wenn ich jetzt bei euch da in den Garten reinlaufe oder wenn man bei euch vom Parkplatz nur allein schon an dem Biotop vorbeiläuft, am Bach vorbeiläuft und sieht, wie ihr immer wieder auch da so schöne Örtchen geschaffen habt, gehört auch ein bisschen dazu, oder? Wie du am Anfang gesagt hast, Markus, der Ort, den ihr hier erschaffen habt oder was du auch mit den Wurzeln verbindest, das hat ja damit zu tun, es ist ein Gefühl, wenn man da hinkommt und man kauft vielleicht dann nicht nur die Setzlinge, sondern man ist da und spürt schon einen Teil von dem Bio.
Also ich denke, das ist das schönste Kompliment, wenn die Leute da hinkommen und sagen, hey, mir ist wirklich wohl da. Mhm. Und du hast das vorher angesprochen, ist mir wichtig, dass man nicht so Fronten bildet, quasi zwischen Kommerz und Ideal. Ich sage einmal bei diesen Umstellungsgesprächen, Ideal ohne Handel bleibt Illusion. Handel,
schöner Satz.
Handel ohne Ideal bleibt banal. Also es
Das ist da müssen wir unbedingt die Shownotes von dem Podcast in den sehr stimmig.
Mhm. Und das ist wirklich eben nicht einfach nur irgendein Wolkengerüst behalten, sondern auch wirklich zu Boden bringen, schauen, was, das ist ja auch immer wieder, seitdem, wenn du im Boden hineingehst, musst du wieder Widerstand auch überwinden. Du musst das, Kultur ist auch wirklich den Menschen trainieren bringen. Du musst wirklich die Kraft, die Energie auch reinbringen. Und das ist der Unterschied auch irgendwie zwischen Garten und einer Naturschutz- Umgebung. Mm. Also, dass wir Menschen da mit gemeint sind und denken, auch dürfen uns selber drin bringen. Also, das ist gestaltet, oder? Mm-hmm.
Genau, also, da ist, wenn da kurz darauf einhängen, auch ganz entscheidend für unseren zweiten Betriebsteil, den wir ja haben. Wir dürfen ja mit 12 Leuten Naturgärten bauen auch. Wo wir tun ja da nicht nur Pflanzen kultivieren, sondern wir haben ja auch die Gartenbauabteilung. Und dort tun wir wirklich das, eigentlich, was wir hier auf dem Gelände auch uns erschaffen haben, tun wir auch für Kunden die Heim ermöglichen oder für öffentliche Trägerschaften. Und dort geht es genau um das, was jetzt der Markus vorher gesagt hat, nämlich darum, dass ein Naturgarten nicht einfach eine Wildnis sein muss. Wenn der Kunde das so werden lässt, dann ist das natürlich okay. Aber wir sagen immer, auch in einem Naturgarten ist der Fokus eigentlich beim Mensch. Und wir sind einfach Profis drin, aufzuzeigen, wo Lebensräume möglich sind für Tier und Mensch. Und die Erfahrung, die eigentlich die meisten von unseren Kunden machen, wenn sie da aufs Gelenk kommen und wenn sie es möchten, irgendwie die halbe sich umsetzen, da können sie natürlich auch selber, ohne unsere Hilfe, aber wenn wir ihnen dürfen helfen dabei, dann stellen wir immer wieder fest, sie fühlen sich einfach viel wohler im Garten, wenn es rundum lebt. Und das Leben in den Garten bringen, ich glaube, das ist auch eine von unseren ganz wichtigen Kompetenzen, aber auch etwas, was wir einfach ideell möchten. Wie Gärten sind heute oft eigentlich noch ein Hort von der Biodiversität. Noch mehr fast wie in der Landwirtschaft draussen. Und Ja, da dürfen wirklich die Leute auch wissen, dass sie einen Unterschied machen können mit ganz wenigen Quadratmetern. Also da können sie wirklich, kein Garten ist zu klein, um etwas beitragen.
Hm. Mhm. Wollt ihr uns da noch kurz mal mit rein, oder nicht kurz, wollt ihr uns da mit reinholen? Was bedeutet jetzt da als Unterschied von einer konventionellen Gärtnerei zu einer Biogärtnerei? Vielleicht kann man sich da gar nicht so als reiner Verbraucher vorstellen. Was bedeutet das für euch in der Produktion? Was sind so ein Unterschiede? Du steigst ein, ja. Tobias ergänzt.
Das ist gut. Am Anfang steht sicher der Verzicht auf die synthetischen Pestizide, Insektizide, Fungizide, dass man eigentlich versucht, eine Kultur so stabil zu führen, dass sie auch ohne die Krücken von Hilfsmitteln zu Schlag kommt. Und das Zweite, was da eigentlich mit gleichzeitig ist, ist der Verzicht eigentlich auf der synthetische Harnstoff, also auf den Stickstoffdünger, der im Biolandbau nur organisch ist. Also bei uns, ich versuche immer den Leuten beizubringen, dass der Biogärtner eigentlich Tierhalter ist. Ohne die Belebung im Boden, ohne die vielen, vielen Millionen von Mikroben, wird aus Hornspäne, aus Schafwolle nie irgendein Pflänzchen eine Wurzel schlagen. Erst wenn die, alle die Mikroben, das Mikrobiom, das umsetzt, erst dann steht Nährstoff für Pflanzen zur Verfügung. Ist wie im menschlichen Darm auch.
Ich hätte es gerade also, sagen, ist ja, Mikrobiom, Boden, Darm.
Ist
ja
genau dasselbe, oder? Und eigentlich muss ich mir immer überlegen, bevor ich jetzt zum Dünger, was auch braucht. Es gibt biologisch organische Dünger. Aber bevor ich den führe, muss ich mir überlegen, liegt es am fehlenden Nährstoff oder liegt es an der fehlenden Belebung? Mm. Also, ich sage einmal das so, wenn ich ein Ferienhäuschen habe, irgendwo in den Bergen, und ich habe eine schöne Scheiterbeig und denke, wow, gemütlich, oder?
Mm.
Und merke, ich habe kein Zündhölzchen. Es brennt nicht. Dann nützt die ganze Scheiterbeig vor dem Haus nichts. Du früher schon.
Trotzdem, ja, ja.
Ja, und wie. Und so ist es eigentlich auch mit unseren Nährstoffen, wenn nicht Tier da sind, wenn die Belebung nicht da ist, kannst du kiloweise das reinstreuen. Es tut nicht. Also das ist der Unterschied. Wenn ich konventionell gärtnere, dann ist das wie, ich bin künstlich ernährt über eine Infusion. Ist alles da. Und da musst du es über den Verdauungstrakt musst du es selber dich selber ernähren. Aber man merkt dann auch jetzt bei dem Bild, selber etwas essen ist viel, viel attraktiver als irgendein so ein synthetisch über künstliche Ernährung genährt zu werden. Ja.
Ja, und eben, ich denke, was man schon sagen kann, ist bei der Kultivierung wirklich, es ist herausfordernder, würde ich jetzt sagen. Ich habe meine Lehre gemacht in einem konventionellen Betrieb. Und du kannst dort einfach schon mit, ich sage einmal, mit einem schärferen Schwert dahinter, wenn eine Kultur wirklich einen Schadenreger hat. Und das ist natürlich praktisch. Also aus Düngen ist natürlich um Welten ringer, Pflanzen gross zu bringen. Dafür ist es einfach wirklich so, dass die Pflanzen wirklich auch eine andere Resilienz nachher haben. Also das bestätigen uns Kunden immer wieder, wenn sie es mit irgendwelchen Landeinsetzungen vergleichen. Und ich sage einmal, unsere Pflanzen sind froh, wenn sie da endlich wegkommen. Und dann endlich können loswachsen im Boden bei den Kunden, dann explodieren sie einmal förmlich. Und da bei uns, wenn wir es anpreisen oder wenn es bis auf dem Tisch stehen, sind sie eher kleiner oder ein bisschen weniger pompös wie jetzt in einem Grosshändler. Ein bisschen gedrungener, aber von dem darf man sich nicht täuschen lassen. Wenn die nachher im Boden sind und endlich fort sind von dem mageren Ort neu raus, dann explodiert es nachher zu Hause. Und eben, wir machen ja den Kompost selber. Und
ich was denke, eine Wissenschaft ist, muss man auch sagen, ja, oder? Also Kompost ist eine Wissenschaft.
Ja, und es ist aber eigentlich am Schluss, würde ich sagen, essentieller Bauteil von dem, dass Bioproduktion überhaupt möglich ist. Oder? Weil du bringst dort Belebung in die Erde mit dem Kompost, wenn er gut gemacht ist. Es gibt Kompost und Kompost. Wir haben ein weiteres. Nein, es ist wirklich so, die ganz, ich sage mal, ich bin auf Kompost gross geworden. Also ein Teil meiner Wurzel ist in Kompost. Und vielleicht geht es mir darum heute so gut.
Sehr nährstoffreich, ja, oder?
Und sehr belebt.
Sehr genau. Belebt, ja, sehr schön. Belebt.
Ja, und ich glaube, wenn du mich fragst, was der Unterschied zwischen konventionell und Bio ist, der Bioproduzent oder auch der Biogärtner, der schafft mit der Natur und nicht gegen die Natur. Und das eigentlich ist das sehr viel ein schöneres Arbeiten. Weil Natur will draussen behalten, oder ein Teil von der Natur, nämlich die Schadenreger, oder eben quasi eine klinische Umgebung schaffen für Pflanzen, dass ja kein Schadenreger dazu kommt, bedeutet aber auch, es hat auch kein Nützling rum. Egal, ob es jetzt Boden oder Luft ist. Und das ist immer eigentlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Natur wollen draussen zu behalten. Das sage ich auch unseren Gartenbaukunden. Wenn sie klagen über Unkraut oder Raupen, die den wulligen Schneeball zerfressen, dann sage ich, ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ich beschreibe es einmal so, oder? Die Natur, die setzt alles dran, um alle Flächen grün zu behalten. Und Flächen, die nicht bewachsen sind, sind für sie wie eine offene Wunde. Und der geht schnell und sie will die Wunde schliessen, mit was auch immer grün wird. Und darum auch bei diesen Wegen, wenn die so krampfhaft super gehalten werden, dann kann man das machen. Aber man muss sich bewusst sein, es ist mit sehr viel Aufwand und Zeiteinsatz verbunden. Und darum würde ich sagen, wenn man es schafft, dass einem die Natur zudient, und das ist zum Beispiel etwas, wo der Markus mir immer wieder erklärt hat, was für mich auch sehr zum Biogärtner gehört, suche nach dem Gleichgewicht. Es kann natürlich kippen, es kann einen Schneckenblock geben, es kann das Unkraut im Gemüsebau, das kann lästig und aufwendig sein, aber wenn man es schafft, in ein Gleichgewicht zu kommen, und ich glaube, da ist der Biogärtner ist immer auf der Suche nach dem Gleichgewicht zwischen dem Leben, das dient, und dem Leben, wo lästig ist und schadet, oder schaden kann aus unserer Perspektive. Und ja, ich glaube, das Bewusstsein für das unterscheidet uns vom Konventionellen.
Oder auch jetzt zum Beispiel die Diskussion nach Schädlingsbekämpfungsmitteln. Gibt es ja die, wo sagen, hey, wir haben keine Schlagkräftige mehr. Und ich sage, bei mir eigentlich suche ich nicht das Schlagkräftigste, sondern ich suche das Mildeste. Ich will eigentlich nur so wenig, wie ich wirklich muss eingreifen.
Ja.
Es ist nicht die Idee, dass ich die hinterstletzte Blattlaus aus dem Bestand draussen behalte. Weil dann habe ich auch kein Nützling mehr. Und das Vakuum ist immer kurz bevor wieder irgendein ein Befall ausbricht. Und wenn, also ich muss eigentlich ein Gleichgewicht schaffen zwischen den verschiedenen Populationen. Das ist stabil. Und es ist die Situation vom Sterilen, vom Leblosen, das ist, wenn ich irgendwo krank bin im Spital, dann bin ich froh, wenn es dort möglichst steril ist. Aber dann bin ich auch krank. Aber ich würde ja eigentlich pflanzen in einem gesunden Umfeld, im Wissen, dass mir eigentlich in der Wiesenuss oder im Wald bin ich gesünder als im Spital. Und ich würde Pflanzen haben in einem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, die können von sich aus eigentlich sich heben. So einfach jetzt gerade auch mit der Klimageschichte, die wir jetzt haben, mit diesen verschiedenen Witterungsbedingungen, macht es einem nicht. Also es gibt jetzt wirklich einen Befallsdruck, auch bei Pilz, wo ich das Gefühl hatte, hätte ich vor 20 Jahren nicht gehabt. Es ist in dem Sinn anspruchsvoller geworden. Wir haben Pilzkrankheiten wie den falschen Mehltau, den haben wir früher noch nicht gekannt.
Und wenn also früher noch heisst auch zu der Zeit, wo du jetzt angefangen
also
hast.
Ich hatte das Gefühl, noch vor 15 Jahren
ist ganz selten einfach.
Ja, ganz selten. Oder ja, das einfach, wenn er im Basilikum noch bei den Zwiebeln sieht, ist nicht vorgekommen. Und jetzt, wenn du falsche Mehltau hast, dann geht es 10 Tage und wusch macht es. Und das sind Herausforderungen, die dann schon ein bisschen vis-à-vis stehst und relativ machtlos. Also ich denke, die Biodiversität ist nicht konfliktfrei. Also da muss man schon wirklich immer wieder auch schauen.
Ja, und da, was du jetzt gesagt hast, mit diesen 10 Tagen, wenn der falsche Mehltau durchgeht, ich glaube, was auch ganz entscheidend ist, wenn man biologisch kultiviert, ist, dass man immer die Augen offen hat. Also durch das, dass eben die Pflanzenschutzmittel, die wir haben, und das sollte man auch sagen, also auch natürlich, wenn sich die Leute wundern, der Bio-Obstler, der spritzt hier auch, selbstverständlich, man spritzt eher häufiger, aber entscheidend ist, wann man spritzt. Und oder wenn man zum Beispiel beim Pilz von der Vorbeugung redet mit Fenchelöl, ist das eigentlich fast ein Lebensmittel, das man ausbringt. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Und es ist nicht so, dass wir nicht spritzen, aber wir spritzen ganz andere Hilfsstoffe. Und auf jeden Fall die Pflanzenschutzmittel, die wir dürfen verwenden in der biologischen Kultivierung, das ist wirklich so, die sind stumpfer in dem Sinn. Und darum ist es so entscheidend, dass man ganz früh erkennt, oh, da kommt etwas oder da haben wir Pflanzen und dass man früh kann reagieren kann. Und was wirklich schwierig ist, wenn man zu spät dran ist. Man kann als Bioproduzent wirklich dann nur noch sehr aufwendig bis gar nicht mehr reagieren. Mhm. Und ich würde sagen, ja, man muss wirklich seine Kulturen sehr gut kennen, und da früh, möglichst früh reagieren können. Und eben viel mit Vorbeugung arbeiten, mit belebtem Boden, mit
ein stabiles Umfeld.
Ein stabiles Umfeld, das eben nicht an den Punkt kommt. Ja.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade etwas angesprochen, es ist ja auch sehr, sehr viel im Wandel. Also es ist ja immer alles grundsätzlich im Wandel, es ist ja nie Stillstand. Und gerade wenn man mit der Natur zu tun hat, kommt man mit dem natürlich auch sehr fest in Berührung immer wieder. Und man hat ja manchmal auch so das Gefühl, es muss alles gleich bleiben. Also da habe ich das Gefühl, hat der Mensch so an sich, dass er das Gefühl hat, jetzt, ich hebe fest, also es muss gleich bleiben. Und es gibt ja so gewisse Zyklen und eben, man muss dann einen Weg finden, um das ausgleichen, aber vielleicht auch mal so geschehen lassen und loslassen, ein Stück weit, weil vielleicht aus dem Wandel, der jetzt gerade ist, auch wieder etwas entsteht, wo dann also sowohl als auch eingreifen, aber vielleicht dann auch mal loslassen, oder ist dann das Thema?
Oder die achtsame Gelassenheit. Also aufmerksam sein, schauen, aber nicht reinschiessen, oder? Also schauen, was schafft die Natur. Und da ist, mag jetzt vielleicht ein Widerspruch sein, zu dem eben rechtzeitig reagieren. Ich finde, das ist wichtig, aber auch nicht
überreagieren.
Nicht überreagieren und auch nicht mit Angst, also auch mit Vertrauen.
Sind wir wieder beim Urvertrauen.
Ja, sind wir. Also, das ist so ein ganz ein Merkmal von meinem Grossvater, der mit 2 von seinen Kindern musste vom Hof weg in das russische Lager seine beiden Kinder mitnehmen. Meine Großmutter ist leider krank geworden. Sie war tschechischstämmig und ist dann nachher bei den Schwestern hat sie auf dem Hof dürfen bleiben, aber der Vater als Deutschstämmigen oder eigentlich als Österreicher hat müssen weg. Die sind eben in den Lager zusammengefasst worden. Und den ganzen Weg alles müssen durch, die Viren durchtreiben und hat Haus und Hof innerhalb von, das sind vielleicht 3-4 Wochen Zeit gewesen, hat müssen verloren. Und den Glauben und Zuversicht behalten, oder? Und hat seine beiden Kinder durch alle die Viren durchgebracht und haben sich wieder können fangen, haben nochmal können aufbauen, oder? Und ich denke, das ist eine Kraft, wo, ich weiß nicht, wo er sie hergenommen hat, aber sie hat sie gehabt.
Ja, und ich glaube, da ist etwas tatsächlich, wo du hast quasi können, da loslassen, was der Franz gemacht hat, also mein Großvater, als konventioneller Dorfgärtnerbetrieb. Und der Franz hat die Kraft gehabt, da loslassen, was er gemacht hat, dass du hast können Bio machen. Und da sind wir auch bei einem ganz wesentlichen Punkt, wo ich glaube, dass unsere Gesellschaft im Moment so in Angst und Aufruhr ist, eben geliebt worden, können. Und die Angst, das zu verlieren, eben die Abstiegsängste, der Wohlstandsverlust. Und die Geschichte von meinem Großvater, der ein Heimatvertriebener ist, ist eigentlich, alles ist relativ. Also natürlich gehört uns die Gärtnerei jetzt und ist sie uns anvertraut, dass wir ihr schauen. Aber da ist sie einfach in unserem geltenden Rechtssystem. Ob, wenn jetzt da wieder etwas passieren würde, wie damals im ostdeutschen Bereich, dann ist das Makulatur. Und darum darf man, glaube ich, oder ich glaube, unsere Gesellschaft wäre dann resilienter, wenn sie sich nicht an dem Materiellen festhebt, wenn da nicht ihr nur das Urvertrauen gibt, sondern es muss noch ganz an einem anderen Ort herkommen. Und ja, wir schauen, so gut wir können, solange es uns anvertraut ist. Aber es gibt ja auch den Spruch, wir haben es nur ausgelehnt von den kommenden Generationen. Und wenn ich jetzt meine Kinder hier sehe, spielen im Betrieb, dann wünsche ich mir von Herzen, dass sie da dürfen weiterwirken, wenn sie das wünschen. Sie müssen absolut nicht, aber wenn sie das wünschen, dass sie die Möglichkeit haben. Aber es gibt keine Garantie, überhaupt nicht. Und man darf sein Glück oder seine Zufriedenheit dann auch nicht abhängig machen von dem.
Ja, ja. Auch wieder den Raum geben dafür, in dem Sinn. Du hast im Vorgespräch noch gesagt, Tobias, du beschäftigst dich oder dich beschäftigt eigentlich alles. So als Geschäftsführer, es gibt so viele Bereiche. Was würdest du sagen, ist im Moment so ein bisschen jeden Tag etwas, wo dich bewegt, beschäftigt, jetzt in deinem Wirken da in der Gärtnerei? Was ist gerade aktuell so etwas, wo ganz weit vorne ist jeden Tag?
Oh, das ist eine gute Frage. Vor allem, wenn ich es auf etwas beschränken soll. Ich glaube, es ist schon am Schluss dann doch der Mensch, der bei mir im Vordergrund steht. Wir haben 25 Mitarbeiter bei uns im Betrieb. Und wir haben jetzt gerade vor einer Woche ein Weihnachtsessen gehabt und wir haben so eine tolle Stimmung gehabt. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ey, ich fühle mich so zuhause da mit diesen Menschen. Ich fühle mich so wohl auch jeden Morgen in der Morgenbesprechung mit diesen Mitarbeitern und die bedeuten mir wirklich sehr viel. Und dass ihnen da auch wohl ist mit dem, was wir machen und sie ja auch arbeiten bei uns zum Teil weit, und die einen über 15 Jahre. Der Paul Gubler seit über 50 Jahren, der hat mein Großvater
nicht gesehen.
Genau. Und dass die gerne können wir hier arbeiten, dass sie hinter dem Ideal stehen können und auch sehen, dass wir da glaubwürdig leben, dass sie auch dann können sagen, dass sie dürfen vielleicht sogar stolz sein auf den Arbeitgeber. Also das wäre zumindest etwas, was ich gerne hätte, wenn wir da dürften, ein Arbeitgeber sein, wo unsere Leute stolz sein können. Und Kunden, Menschen, die hier kommen und sich können inspirieren lassen uns auch weiterbringen. Also ich möchte auch ausdrücklich da sagen, oder so viele gute Ideen kommen auch von Kunden von uns, die uns da mitbringen von ihrem Garten oder uns wertvolle Tipps oder neue Pflanzen, die sie irgendwo entdeckt haben. Also ja, der Mensch und die Menschen, die beschäftigen mich wirklich, glaube ich, jeden Tag.
Auch wieder der Mensch mit zu der Natur, ja, oder auch als Teil von der Natur und nicht irgendwie abgesondert gesehen. Zum noch ganz pragmatisch für jemanden, der ihn jetzt gar nicht kennt. Wir haben jetzt so einen Rundumschwung gemacht und sind sehr, sehr, sehr tief reingegangen. Auch spannend. Wenn man jetzt aber noch nie etwas von euch gehört hat, wenn man jetzt zu euch kommt, was gibt es da alles? Was kann man bei euch beziehen? Was habt ihr für Angebote? Ich habe gesehen, ihr habt auch immer wieder mal Veranstaltungen. Es gibt noch das Herba Fuma. Also, wenn ihr da noch kurz ein.
Also, die Idee am Anfang war, alles anzubieten, was in Bioqualität für den Garten erhältlich ist. Also, dass eigentlich die zuhause gärtnern, möglichst ihre Bedürfnisse hier decken können. Also, von den Hilfsmitteln über Pflanzen, über Setzling, über Erde. Das Thema ist immer Garten. Als Klammern. Und das geht dann weiter auch eben in die Gartenpflege, in die Gartengestaltung.
Da haben ja Partner, die noch zusammen arbeiten.
Nein, das sind wir selber. Nein, also, vielleicht, wenn man es so will sehen, alles, was mit Garten zu tun hat, kommt man bei uns über. Sofern es Leben dient. Ich würde sagen, unser Anspruch ist eigentlich, dass, oder respektive, das hat sich auch so ergeben, das ist ja etwas gewesen, was natürlich eigentlich gewachsen ist, dass wir einfach dann auch Kunden haben, die bei uns sind, einkaufen, gesagt haben, könnt ihr nicht bei uns zuhause auch den Garten so gestalten, wie das Gelände da ist. Und inzwischen haben wir tatsächlich 5 Gartenbaugruppen, die schaffen. Wir haben 3 Baugruppen, die von Schwimmteich über Trockenmauern, über komplexe Gartenplanungen auch, mit der Bauingabe und alles, das bieten wir alles an. Einfach als Bioterra-Fachbetrieb, es sind immer Naturgärten, die wir arbeiten. Also bei einem Golfrasen kommen wir da nicht über bei uns. und in der Gärtnerei ist es wirklich, da wo der Markus gesagt hat, die ganze Breite eigentlich von Wildstuden über Gemüsesetzling, aber auch Zierpflanzen. Wir haben die Wurzeln immer noch in der Dorfgärtnerei. Also bei uns kommt man auch klassische Pelagonien über für das Balkonkistchen. Und was auch ein wesentlicher Teil ist, ist unsere Erde, die wir selber machen. Also man versucht wirklich schon die Kreisläufe möglichst zu schliessen. Und es interessiert uns am Schluss auch alles. Ich glaube, Begeisterung für den Beruf ist halt auch etwas, was in dem Betrieb wirklich zentral ist. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Erwerb, wo man sagt, ja, von irgendetwas muss man ja leben, sondern die Freude an dem, was man macht. Ich denke, da ist etwas, was ganz wichtig ist und ja, wo ich das Gefühl habe, merken die Leute dann auch.
Absolut spürbar, wenn man da auch ist. Und ihr habt eben, wie gesagt, auch noch Veranstaltungen manchmal, wo man auch bei euch mal reinschauen kann.
Ja, also ganz ein zentraler Tag oder zentrales Wochenende in unserem Betrieb sind Kräutertage. Das ist immer das letzte Aprilwochenende. Und die gibt es jetzt doch schon sehr lang. Markus, weiß gar nicht, wie lang.
20 Jahre.
Ja. Und das so stellt dich ein von unserer Kundschaft, aber auch von neuen Kunden, wo wirklich immer sehr ein schöner Anlass ist. Und eben meine Mutter, Madeleine, sie hat sich sehr stark beschäftigt mit der Kraft auch von den Kräutern und den Pflanzen. Und sie macht dann so Kräuterkurs auch, Frauenheilkunde, aber auch Räuchere. Gerade jetzt haben wir dann auch wieder einen Anlass mit Märchenverzählerin. Und die Kräuternächte sind dann einmal im Dezember. Ja, und am Schluss ist natürlich auch eine spannende Möglichkeit, zum Kunden, mit den Kunden Kontakt zu halten. Aber es macht einfach auch Freude, wie spannend die Themen sind.
Definitiv. Und einen Austausch und eine Verbundenheit auch schaffen, ein Stück weit. Dann würde ich sagen, wir schliessen hier den Kreis der Wurzeln und würde euch als Letztes noch fragen, wo gehen die Wurzeln noch hin? Gibt es Visionen? Wo stehen da gerade? Wo wächst es?
Also, ich bin in dem Sinn in einer Lebensphase, wo sich aus dem Betrieb langsam zurückzieht. Ich bin pensioniert.
Wie fühlt sich das an?
Das ist auch, es ist spannend. Ich sage, es hat zwei Seiten. Das eine ist natürlich Erleichterung. Man hat auch die ein oder andere Blessur und hat eine gewisse Müdigkeit im Körper. Andererseits liebt man natürlich all die Herausforderungen und hat noch weiss nicht, was für Ideen im Kopf. Das ist so eine Ambivalenz im Moment. Das ist wirklich so. Aber es ist ein riesen Privileg, natürlich auch zu sehen, der Betrieb existiert weiter. Ich habe eben das Privileg von einem Nachfolger aus der eigenen Familie. Und deshalb bin ich mir auch bewusst, dass da keine Selbstverständlichkeit ist. Das braucht eine Sorgfalt und eine Achtsamkeit, dass man auch da kann, die Balance behalten kann, dass man sich selber so zurücknehmen kann, dass auch die neue Generation, der Nachfolger, wirklich Licht und Luft hat und kann gedeihen und man nicht so viel Schatten wirft, oder? Das tun behaltet.
Ja, ich finde das ein schönes Bild, das Markus jetzt hier aufgenommen hat mit dem Baum. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich glaube sogar, wir sind eigentlich der gleiche Baum. Ich bin nicht eben, mein Vater hat nie einen Schatten geworfen, der mich verdruckt hat. Und sein Vater auch nicht. Mhm. Er hat ihm da auch Möglichkeit, auf Bio umzustellen. Ich würde sogar, das Bild, das ich vor mir habe, ist, mein Grossvater ist wirklich entwurzelt worden und hat da in Erlen wieder Wurzeln geschlagen. Und ist gewachsen, bescheiden, ist noch ein kleines Krönli gsi, die Gärtnerei, eine kleine Baumkrone, die er da übergeben hat an Markus. Und dort ist dann sehr viel Wurzeln sind gemacht worden. Auch Land, wo dazu ist. Also, mehr Raum für den Baum, der ist wirklich gewachsen. Und im Moment sind wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt den Betrieb als Baum würden anschauen, der hat auch immer wieder neue Äste gemacht, wo neue Energie gebracht hat, den Betrieb, eben der ganze Gartenbauteil, wo auch finanziell einfach auch eine Entlastung ist für die Gärtnerei. Und jetzt bin ich eigentlich, wenn wir jetzt den Baum nehmen, der ist jetzt 60-jährig dann, im 28. Ein 60-jähriger Baum, der ist noch nicht ausgewachsen als Eiche, aber er steht eigentlich gesund und robust da und er macht noch Wurzeln, aber er hat nicht mehr das rasante Wachstum wie der erste Lebensjahr von einem Baum. Und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe, eine gewisse Wahrung auch von der Gesundheit jetzt. Und ja, schauen, dass man weiterhin die Ressourcen überkommen, die wir brauchen. Und eine wichtige Ressource sind die Menschen und unsere Kunden und diesen Beziehungen Sorge tragen, dem Land, das uns hier anvertraut worden ist, Sorge tragen. Und ob es dann noch eine vierte Generation gibt, die hier weiterkommt, das wäre schön. Ich setze alles daran, dass unsere Kinder spüren, dass da was ich jeden Tag mache oder jede Woche mache, die vielen, vielen Stunden, dass man die Freude macht. Dass es wirklich nicht eine Last ist. Weder die Mitarbeiter noch die Arbeit ist eine Last für mich. Natürlich gibt es strenge Tage, aber so, es ist einfach etwas, was befriedigt. Und wenn ich es schaffe, dass sie das so wahrnehmen, dann glaube ich, dann sind die Chancen auch gut, dass eines von diesen Kindern merkt mal, das ist ein lebenswertes Leben als Gärtner hier in Erlen.
Mm. So schön. Danke viel, viel mal für das tiefe Gespräch. Also es hat jetzt ganz viele Sachen, die bei mir noch sehr werden nachklingen von euren Sinnbildern, die ihr da geschaffen habt. Danke vielmals für das, was ihr mit der Natur jeden Tag macht und dass es euch da gibt. Und ja, für die Zeit, die ihr euch geschenkt habt und uns geschenkt habt, jetzt zum übers Leben hier in Erlen bei der Biogärtnerei Neubauer reden. Danke vielmals.
Danke auch.
Danke schön für die Möglichkeit. Ja, sehr ja. Spannend.
Danke euch. Alles Gute weiterhin. Bis bald.
Gleichfalls.
Ciao, danke. Ciao. Danke vielmals fürs Zuhören. Und schön, bist du da bei den Wurzeln gelandet. Wenn du etwas hast mitnehmen können, abonniere den Wurzelgespräche-Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich auch gerne inspirieren lassen. Ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldung, welchen Impuls du aus dem Wurzelgespräch mitnimmst. Ganz nach dem Motto «Zusammen wurzeln und wachsen». Bis bald!